Ja, vielen Dank, Herr Thierse. Und vielen Dank, Herr Hahn, auch. Schön, wieder an diesem Platz zu sein und ehrlich gesagt schön, auch wieder an diesem Pult zu stehen. Da habe ich nun eine ganz besonders warme Erinnerung, weil ich hier die Ehre hatte, die Neujahrsansprache der Akademie zu halten. Jeder, der das mal miterlebt hat, weiß, dass das nun ein ganz unvergesslicher Moment ist. Damals war es kalt und man konnte nicht in den See. Heute sind jedenfalls die Temperaturen irgendwie sehr viel angenehmer. Herr Thierse hat es gesagt, eingeladen haben Sie mich, um Ihnen zu erklären, was nun seriöser Journalismus in hektischer und misstrauischer Zeit ist. Als ich mir heute Morgen den Titel nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine ebenso sperrige wie leicht anmaßende Formulierung, Ihnen jetzt zu sagen, was seriöser Journalismus ist. Und dann habe ich aber gedacht, dass der Titel es wahrscheinlich ganz gut trifft, weil er ja beschreibt, was viele unserer Kritiker sagen, nämlich, dass wir Journalisten an der Hektik, der Aufgeregtheit schon unseren Anteil haben, weil sie denken, dass heute viel zu viel skandalisiert, zugespitzt und geurteilt wird, bevor eigentlich verstanden wird. In diesem Januar hatte ich eine Einladung vom Bund der Kriminalbeamten. Die machen einmal im Jahr in Berlin ihre Sicherheitsgespräche, alles vernünftige Leute. Und ich lese Ihnen mal vor, was in der Einladung stand, die ich bekommen habe. Da hieß es, die fortschreitende Kommerzialisierung und die Panik der Verantwortlichen beim Betrachten der ständig sinkenden Auflagenzahlen führen gefühlt, immer getreu dem Motto Bad News are Good News, zu einer weiter ansteigenden Skandalisierung von Ereignissen. Und nicht ganz ohne Grund, so hieß es da weiter, könne man behaupten, dass die Medien schuld sind an einer Politikverdrossenheit, der Wahl von Trump, dem Aufstieg der AfD. Und für Auflagenzahlen betreiben sie reihenweise Vorverurteilung und zerstören gezielt und vorsätzlich Karrieren und Leben. Ich bin dann hingegangen, ich bin auch gern hingegangen, weil ich mich an den Satz von Bill Gates halte, dass man am meisten immer noch von seinen unzufriedensten Kunden lernen kann. Auch wenn die Einladung ehrlich gesagt eben das getan hat, was schlechter Journalismus bisweilen auch tut, berechtigte Kritik aufzunehmen und Fragen zu stellen, aber dann unzulässig zuzuspitzen. Ich mag solche Diskussionen, wie wir sie heute Morgen führen, denn ich glaube, dass sie überfällig sind. Jahrelang haben wir Journalisten uns mit der Bedrohung unserer wirtschaftlichen Grundlagen beschäftigt, aber viel zu wenig mit einer anderen Bedrohung, die ich als ebenso ernst empfinde, und das ist die Bedrohung unserer Glaubwürdigkeit. Wenn das Misstrauen wächst, wenn Menschen sich abwenden, dann muss ich mich als Journalist fragen, woran liegt das eigentlich? Man könnte auch sagen, was sind eigentlich die Fluchtursachen? Um einmal den Rahmen zu setzen, worüber ich heute Morgen mit Ihnen reden möchte. Man kann dieses Thema natürlich auch ganz anders angehen. Man kann sagen, wenn es um hektische und misstrauische Zeiten geht, dann könnte man über eine Kaste von Parteien und Politikern reden, heißt sie AfD oder Trump, die ja allzu oft gar kein Interesse an einer wahren Diskussion haben über Glaubwürdigkeit, sondern die ein Interesse daran haben, die Glaubwürdigkeit von Journalismus gezielt zu beschädigen. Das ist übrigens allzu oft Teil einer Agenda. Sie wollen eine Welt erreichen, in der Fakten nichts mehr gelten. Dann fehlt es auch an jeder Grundlage für den Diskurs. Wenn der Bürger erstmal den Überblick verloren hat, dann ist er ja auch beliebig manipulierbar. Oder wie Barack Obama mal bei seinem letzten Deutschlandbesuch in Baden-Baden sagte, Demokratien funktionieren einmal nur, wenn sie auf einem gewissen Niveau arbeiten. Wie niederschmetternd das in diesen Zeiten gerade von Donald Trump ist, muss ich Ihnen nicht sagen. Sie können es alle selber nachvollziehen. Wie sagte der Wahlamerikaner Karl Theodor zu Guttenberg mal, was waren das noch für Zeiten, als man wegen Abschreibens noch aus dem Amt gejagt wurde? All das muss man wissen und man darf es nicht unterschlagen. Aber mich interessiert hier heute Morgen vor allem die Frage, welche Verantwortung und welchen Anteil wir Journalisten daran haben oder auch nur daran haben könnten. Denn eines darf man nicht vergessen, die wichtigste Voraussetzung für Populismus ist noch immer die Dauererregung. Fangen wir also mal damit an, wie seriöser Journalismus in hektischen Zeiten nicht funktioniert. Und ich habe zwei Beispiele aus jüngster Zeit. Im Auf und Ab der italienischen Regierungsbildung, Sie erinnern sich, sorgte der EU-Kommissar Günther Oettinger für größte Erregung. Er hatte vermeintlich den Italienern, man könnte auch sagen uns Italienern, die können sehr empfindlich sein, ich weiß, wovon ich spreche, ausweislich eines Interviews mit der Deutschen Welle Folgendes gesagt, so hieß es jedenfalls in einem Tweet des Korrespondenten. Die Märkte werden die Italiener lehren, das Richtige zu wählen. Große Aufregung in Italien. Wörtlich hatte Oettinger allerdings gesagt, meine Sorge und meine Erwartung ist, dass die nächsten Wochen zeigen, dass die Märkte, dass die Staatsanleihen, dass die wirtschaftliche Entwicklung Italiens so einschneidend sein könnte, dass dies für die Wähler doch ein mögliches Signal ist, nicht Populisten von links und rechts zu wählen. Das kann man als Mahnung verstehen, auch als ungeschickt oder aber als die Beschreibung eines Faktums. Es war jedenfalls keine Drohung, keine Einmischung in die italienischen Verhältnisse, keine Bevormundung, als die es schien. Aber genau das ist daraus geworden, durch einen Tweet, eine Zuspitzung, eine Verschärfung. Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert, der nun einer der klügsten ist, hat dazu einmal Folgendes gesagt. Interviews dienen heute vorrangig der Produktion von Agenturmeldungen und es gibt fast keine Chance mehr, etwas zu einem Thema zu sagen, ohne dass daraus wird. Lammert kritisiert, Lammert fordert, Lammert wirft vor, Lammert sagt, ich will's nicht mehr. Man werde in einer gnadenlosen Art und Weise vermarktet. Der Kollege von der Deutschen Welle übrigens, der diesen Tweet abgesetzt hat, diese Verkürzung des Günther Oettingers Interviews, hat sich später entschuldigt und den Tweet gelöscht. Es tut sich etwas, aber dazu komme ich später. Ein zweites Beispiel aus dem Mai. Vielleicht haben Sie alle gelesen, dass Trinkwasser angeblich immer teurer wird. Es stand praktisch überall. Man hat es in allen Zeitungen, in den Nachrichtensendungen hören können. Die grüne Bundestagsfraktion hatte vermeintlich herausgefunden, dass Trinkwasser seit 2005 um 25% teurer geworden sei. Ich spare Ihnen jetzt alle Einzelheiten, aber an der Meldung stimmte fast nichts. Das Statistische Bundesamt hat dann auch schnell dementiert, hat auf seiner eigenen Webseite darauf hingewiesen, dass sich die Berechnungsgrundlagen verändert haben. Tatsächlich betrug der Anstieg in 11 Jahren 17,6% und lag damit ziemlich genau knapp über der allgemeinen Entwicklung der Verbraucherpreise. Stefan Niggemeier, einer der klügsten Kritiker unseres Berufsstandes, hat an diesem Beispiel großartig herausgearbeitet, was schiefläuft. Behauptungen von Interessengruppen werden von Zeitungen, von Agenturen oder vom Fernsehen ungeprüft übernommen. Die Agenturen übernehmen diese Meldungen dann ungeprüft. Es wird nicht einmal mehr überprüft, was einfach möglich wäre zu überprüfen. Widerspruch führt selten zu Korrekturen, sondern zu einer Berichterstattung, die heißt, die einen sagen dies, die anderen sagen das. Und am schlimmsten, Fehler werden immer noch nicht selbstverständlich korrigiert. Sie waren ja hier gestern schon in Tutzing und wahrscheinlich hat Ihnen Herr Thierse verboten, zwischendurch an Ihren Handys zu spielen. Deswegen haben Sie vielleicht die Geschichte, die die Titanic gemacht hat, nicht verfolgen können. Die Titanic hat ja bekanntlich eine Meldung abgesetzt auf einem gefälschten Kanal, der sich ausgab als Nachrichtenseite des Hessischen Rundfunks und hat behauptet, dass nun passiert ist, was eigentlich erst für den Montag zu befürchten ist oder hoffentlich auch nicht, nämlich der Bruch der Fraktionsgemeinschaft zwischen CSU und CDU. Diese Meldung hat es geschafft zu einer Reuters-Agenturmeldung. Was ist passiert? Innerhalb von wenigen Minuten kam es zu Push-Meldungen von verschiedenen Nachrichtenagenturen. Und ich habe gelesen, dass selbst die ehrwürdige Tagesschau, Tagesschau 24, in seinem Nachrichtencrawl, Sie kennen das, dieses Band, das unten durchläuft, zumindest kurz diese Meldung verbreitet hat. Die Meldung war erfunden. Es gibt keinen solchen Nachrichtenkanal des Hessischen Rundfunks. Hätte man geguckt, was die Kontaktdaten dieses Twitter-Accounts sind, hätte man herausgefunden, dass die Telefonnummer auch nicht zum Hessischen Rundfunk gehört, sondern zur Redaktion von Titanic. Was also läuft eigentlich schief, wenn es so einfach ist, uns in die Irre zu führen, wenn selbst einfachste Überprüfungen nicht mehr stattfinden. In hektischen Zeiten, so glaube ich, muss der Journalismus aufpassen, dass er nicht beständig am Schwungrad dreht. Die Beschleunigung gehört in vielen Bereichen der Gesellschaft zum Fortschritt, aber die ständige Beschleunigung des Urteils gehört nicht dazu. In Zeiten, in denen so vieles behauptet und gemeint wird, ist die Aufgabe des Journalismus, wie es schon immer war, Fakten auf den Grund zu gehen, sie zu überprüfen, einzuordnen und zu gewichten. Der Satz, ich weiß es nicht, ist für meinen Berufsstand in Wahrheit eine Tugend und er steht am Anfang einer jeden Recherche. Der Journalist muss in der Lage sein, die Hektik des Augenblicks zu unterscheiden von dem, was wirklich wichtig ist und wichtig bleibt. Er bedient sich dabei übrigens auch einer ruhigen Sprache. Es reicht völlig, wenn die Dinge unklar sind. Sie müssen nicht völlig unklar sein. Es reicht auch, wenn die Dinge offen sind. Sie müssen nicht völlig offen sein. Sogar die Nachrichtenagentur dpa hat vor der entscheidenden Sitzung, als es noch um die Frage ging, ob wir eine Jamaika-Koalition in diesem Land haben werden, über eine Nacht der langen Messer geschrieben. Die Nacht der langen Messer ist für mich was ganz anderes. Ich bin auch vorsichtig mit Formulierungen wie Handelskrieg. Heutzutage ist überall Krieg. Krieg ist für mich tatsächlich Krieg. Es ist ein Handelsstreit, es mag auch ein heftiger Handelsstreit sein, aber es ist kein Krieg. Menschen schätzen, davon bin ich überzeugt, eine freie Presse, aber sie schätzen auch eine faire Presse. Damit komme ich zum Bereich, der für uns Journalisten sicher einer der wesentlichsten Punkte ist, nämlich der der Verdachtsberichterstattung, ein besonderes Privileg, das wir Journalisten haben. Wir dürfen über einen Verdacht berichten, wir können ihn öffentlich machen. Er kann sich im Nachhinein sogar als falsch herausstellen, aber wir haben Recht und Pflicht, darüber zu berichten. Wir werden, der Verbund, den Thierse schon kurz angesprochen haben, beispielsweise in diesen Tagen für unsere Berichterstattung über die Bremer BAMF-Affäre, die Sie wahrscheinlich alle verfolgen, kritisiert. Es gibt erste Stimmen, die sagen, es wart ihr doch beim Verbund, die eine erste Nachricht überhaupt veröffentlicht habt, dass es diese Ermittlungen gibt. Jetzt berichtet ihr, dass es doch Zweifel an diesen Ermittlungen gibt. Ich halte die Kritik in dieser Sache nicht für berechtigt, weil wir etwas berichtet haben, was der Verdacht der Staatsanwaltschaft gewesen ist, von dem man jedenfalls im Moment den Verdacht haben kann, dass manches, was im Moment als ganz dramatisch aussah, Korruption in Bremen flächendeckend, dass sich das möglicherweise als falsch herausstellen will. Aber ich erwähne dies nur, um zu sagen, dass ich es mag und auch für notwendig halte, dass unsere Arbeit ebenso, so wie wir andere kritisieren, angeschaut und kritisiert und in Frage gestellt wird. Journalismus muss heute mehr denn je ein Ort der Mäßigung und des zweiten Gedankens sein, der akzeptiert, dass die Argumente für eine Sache doch in Wahrheit oft nicht schlechter sind als die dagegen. Er muss mit der Komplexität der Welt Schritt halten können, er darf vereinfachen, das ist sogar eine Kunst. Aber er darf die Substanz nicht verfälschen. Wir Journalisten, so glaube ich, müssen auch aufpassen, dass wir mit dieser ständigen Beschleunigung der Politik die Räume nicht zu eng machen. Oft erwarten wir, ich glaube ja alle, Politiker und Politik, die sich ins Geschichtsbuch einträgt und nicht nur eine, die abends noch bei Focus Online gut aussieht. Henry Kissinger, einer der großen Staatsmänner unserer Zeit, 95 Jahre inzwischen, denkt übrigens über die Frage, wie sich die Beschleunigung der Welt in dieser Mischung aus Medien und sozialen Medien auch auf die Politik auswirkt. Seine Theorie ist, dass er sagt, alles wird letztlich immer emotionaler, immer unmittelbarer. Man muss ständig auf etwas reagieren und die Zeit zum Nachdenken und für die Reflexion verschwindet. Manche meiner Kolleginnen und Kollegen würden nun einwenden, dass alles, was ich hier heute Morgen sage, richtig ist, aber ja lebensfremd, weil man keine Zeit mehr hat, weil das Internet alles verändert hat und weil die Arbeitsverdichtung so schrecklich ist. Ich glaube, dass all das keine durchschlagenden Argumente sind. Das Internet ist in Wahrheit nicht das erste Live-Medium, mit dem wir Journalisten zu tun haben. Radio und Fernsehen gibt es bekanntlich schon viel länger. Und es gibt in ganz vielen anderen Berufen auch eine Verdichtung, eine Beschleunigung ohne Verzicht oder ohne, dass wir auf handwerkliche Standards verzichten würden. Ärzte könnten heute wahrscheinlich auch argumentieren, dass der Druck in der Notaufnahme erheblich zugenommen hat. Aber wir würden auf keinen Fall akzeptieren, wenn Sie am anderen Morgen sagen würden, dass Sie deshalb leider immer die falschen Arme eingegipst haben. Druck hat es früher auch schon gegeben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen großartigen Satz gesehen hat, den großartigen Film über die Watergate-Affäre, nicht die Watergate-Affäre, über die Ellsberg, über die Pentagon Papers, in denen spielt Tom Hanks, den großartigen Chefredakteur der Washington Post, Ben Bradley, und ein Journalist kommt zu ihm und sagt, Chef, ich brauche mal 2 Tage für eine Geschichte. Und Tom Hanks alias Ben Bradley sagt, du weißt schon, dass du Reporter bist und kein Schriftsteller. Sie hier alle können übrigens auch etwas tun. Geiz ist, wenn es um Journalismus geht, gar nicht geil. Ich weiß gar nicht, woher dieser große Irrtum gekommen ist, dass ein Journalismus, der sich ausschließlich über Werbung refinanzieren könnte, ein Journalismus, für den Menschen nicht mehr bezahlen müssten, dass das nicht irgendwann die Substanz des Journalismus verändern würde. So sehr Sie sich also bisweilen über Ihr Magazin, Ihre Tageszeitung, Ihre Lokalzeitung ärgern, erinnern Sie sich mal daran, was Ihnen fehlen würde, wenn es das nicht mehr gäbe. Und am öffentlichen Rundfunk kann man manches kritisieren. Ich würde sogar sagen, man muss manches kritisieren. Aber auch da bitte ich Sie, sich daran zu erinnern, was es eigentlich wäre, wenn Ihnen dieses Programm nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Formulierung übrigens wie Staatsfunk finde ich fies und falsch. Nach meiner Erinnerung gibt es beispielsweise das zweite deutsche Fernsehen in diesem Land überhaupt nur, weil sich ein Kanzler namens Adenauer über das erste so sehr geärgert hat. In diesen Zeiten, so sage ich, ist die Rückbesinnung auf zwingende handwerkliche Standards notwendig. So bin ich davon überzeugt, dass wir die Frage von Nachrichten- und Meinungsjournalismus wieder stärker voneinander trennen müssen. Viele nehmen unsere Einordnung, unsere Hilfe bei der Frage, was soll wichtig, was ist nicht wichtig, worüber muss ich mir Sorgen machen, worüber muss ich mir keine Sorgen machen, gerne an. Aber sie wollen gar nicht bevormundet werden, sie wollen informiert werden. Unser Beruf ist zu informieren, aber unser Beruf ist nicht zu missionieren. Journalismus ist auch kein Geschäft wie jedes andere. Der Zugang zu verlässlichen Informationen ist nicht weniger wichtig als der zu einem Krankenhaus oder zu sauberem Wasser. Er ist tatsächlich ein Grundrecht. Verlegerintendanten und Chefredakteure wissen das alles, aber sie müssen auch etwas dafür tun. Sie müssen bei der Auswahl dafür sorgen, dass die Fairsten eingestellt werden, solche mit Augenmaß und einem Gespür für Ungerechtigkeit und denen ein Credo immer noch mal wichtiger ist als ihr eigenes Ego. Die als Journalisten akzeptieren, dass sie Großes bewegen, aber auch Schreckliches anrichten können. Die zwischen allen Stühlen sitzen wollen und vor allem auf niemandes Schoß. Die dafür sorgen, dass Redaktionen so besetzt sind, dass sich die große Erfahrung, die wir in unserer Gesellschaft haben, tatsächlich wiederfindet. Ich habe neulich nachgelesen eine Geschichte, als Helmut Schmidt, Herausgeber der Zeit wurde, und ich glaube, er hat lange danach gesucht, welche Rolle will er da eigentlich selber spielen. Und dann hat er eine Hausmitteilung an die damalige Chefredaktion der Zeit geschrieben und hat gesagt, ihm sei Folgendes aufgefallen. Er bitte bei der Einstellung der jungen Redakteure darauf zu achten, dass nicht überwiegend Kriegsdienstverweigerer eingestellt werden, weil sich dies irgendwann zwangsläufig auf die Tendenz der Zeitung auswirken müsse. Das, was Helmut Schmidt damals gesehen hat, nennen wir heute in aller Regel Diversity. Und das heißt letztlich nichts anderes, als dass wir darauf achten, dass insbesondere in Redaktionen ein Querschnitt der Bevölkerung, der Erfahrungen vorhanden ist. Und Demut ist in meinem Beruf immer noch die wichtigste Voraussetzung, die ich kenne. Woher weiß ich das? Weil ich in meinem inzwischen nicht mehr ganz kurzen Berufsleben an so vielen Fehleinschätzungen beteiligt oder sogar federführend beteiligt gewesen bin, dass ich weiß, wovon ich rede. Mit der Eröffnung des ersten McDonald's in Moskau, ich erinnere mich, weil ich in der zweiten Schlange stand, war damals das alte Russland auf jeden Fall am Ende und der Liberalismus unumkehrbar. Heute ist der Liberalismus westlicher Prägung bekanntlich auch schon wieder erledigt. Wir machen zu häufig den Fehler bei unseren Einschätzungen, dass wir Widersprüchlichkeiten und Gegenläufigkeiten ausblenden. Ich gehöre wahrscheinlich als ehemaliger Amerika-Korrespondent zur Kaste derjenigen, von denen man sagen würde, ich sei ein Amerika-Kenner. Aber ich war einer der Amerika-Kenner, der ihnen mit Inbrunst erklärt hatte, dass es unmöglich ist, dass Donald Trump Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden kann. Und dann hätte ich Ihnen vorausgesagt, dass Donald Trump auf keinen Fall als Präsident gewählt würde. Und ich gebe zu, dass ich ein Stück verstört gewesen bin, als ich gesehen habe, dass manche meiner Kolleginnen und Kollegen, die nicht voraussagen konnten, dass Donald Trump es werden würde, am nächsten Tag aber ganz genau wussten, was von seiner Präsidentschaft zu erwarten ist. Ich kehre zurück zu meinem Satz, dass ich weiß es nicht, eine gewisse Zurückhaltung in seinem Urteil etwas ist, was für uns notwendig ist. Der Journalist ist übrigens auch keine vierte Gewalt. Ich halte den Satz für eine Anmaßung. Es gibt drei Gewalten in diesem Satz und in diesem Land. Und der Journalist hat in aller Regel genug damit zu tun, eine kontrollierende Funktion auszuüben. Aber wer das tun will, wer eben diese dienende Funktion für den Souverän ausüben mag, der muss auch selbst souverän sein. Das heißt, für all diejenigen, die Verantwortung in journalistischen Unternehmen tragen, für eine gute Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten zu sorgen, suchen, ihnen Freiraum zu geben für Recherche und vor allem zu akzeptieren, dass der gefährlichste Ort für den Journalisten noch immer der Schreibtisch ist. Es braucht Unvoreingenommenheit, es braucht Aufrichtigkeit und es braucht zwingend, dass wir als Journalisten an uns die gleichen Maßstäbe anlegen, die wir an alle anderen anlegen. Und um damit zum Schluss zu kommen, das gehört zu den Dingen, die wir nicht getan haben. Es gehört zu den Dingen, die ich nicht getan habe. Schon als ich Journalist wurde, gab es im deutschen Journalismus die Pflicht zur Fehlerkorrektur, jedenfalls für Zeitungen und Magazine. Im Jahr 1973 hatte der Deutsche Presserat den sogenannten Pressekodex erlassen. Hat damals eine heftige Diskussion in diesem Land gegeben über die Frage, sollte es eigentlich eine staatliche Aufsicht über Medien geben. Man hat sich dagegen entschieden und stattdessen ist ein Pressekodex erlassen worden, wenn Sie so wollen, eine Art verbindliches Regelwerk dafür, wie wir Journalisten vorgehen sollen oder nicht. In Ziffer 3 heißt es, veröffentlichte Nachrichten oder Behauptungen, insbesondere personenbezogener Art, die sich nachträglich als falsch erweisen, hat das Publikationsorgan, das sie gebracht hat, unverzüglich von sich aus in angemessener Art und Weise richtigzustellen. Als ich junger Redakteur beim Spiegel wurde, habe ich mir diese Regelung angeschaut und gesagt, na gut, wo sind denn jetzt eigentlich die Fehler, die ich gemacht habe, wo kann ich die eigentlich korrigieren? Nur um festzustellen, dass es einen solchen Platz beim Spiegel gar nicht gab. So wie es das damals praktisch bei allen anderen Zeitungen, Magazinen, im Fernsehen oder wo auch immer damals nicht gegeben hat. Jetzt würde ich Ihnen gerne sagen, dass das für mich gar kein Problem gewesen ist, weil ich gar keine Fehler gemacht habe, die ich hätte korrigieren müssen. Aber das stimmt ja nicht. Ich glaube, egal wie sorgfältig man arbeitet in seinem Beruf, ich glaube, Sie kennen das alle auch aus Ihren Berufen, Fehler macht man. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, gut, wenn es hier keinen Platz gibt, wo man seine Fehler korrigieren kann, dann mache ich das auch nicht, weil alle anderen machen das auch nicht. Ich schaute also zu denjenigen auf, die lange vor mir da waren und dachte, dann nehme ich mir daran ein Beispiel. Später haben sich die nächsten Jüngeren, die gekommen sind, an jemanden wie mir ein Beispiel genommen und haben gesagt, na, wenn der das nicht macht, dann mache ich das auch nicht. Als ich Chefredakteur der Spiegel wurde, gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias Müller von Blumenkron, sind wir an einem Punkt abgewichen von dem, was Rudolf Augstein mal ganz früh zur Verfasstheit des Spiegel gesagt hat. Seine Theorie war damals, dass er gesagt hat, der Spiegel muss so sehr aufpassen, er darf überhaupt gar keine Fehler machen, er muss eher auf eine Information verzichten, als eine falsche zu veröffentlichen. Das war ein grundrichtiger Gedanke, aber unglücklicherweise hat er sich in all den Jahren nicht vollständig durchhalten lassen. Also haben Matthias Müller von Blumenkron und ich gesagt, weil wir das für richtig halten, schaffen wir eine solche Spalte für Fehlerkorrekturen im Spiegel ein. Heute würde ich sagen, ist, wenn es um Fehlerkorrektur von Medien geht, vieles besser geworden, aber es ist immer noch nicht gut. Es ist immer noch so, dass viel zu oft Kolleginnen und Kollegen, Redaktionen sich eher ein Stück wegducken und sagen, na gut, jetzt schauen wir erstmal, ob es jemand gemerkt hat. Aber dieses Gefühl, dass es vor allem bei meinen Kolleginnen und Kollegen in den USA gibt, dass wir aus Liebe und Verpflichtung zu unserem Beruf und aus Respekt vor unserem Publikum ganz offen mit unseren Fehlern umgehen. Da, wo was schiefgelaufen ist, sagen, so war es, es erklären. An dem Punkt sind wir immer noch nicht ausreichend. Dies hier ist ja ein Ort, an dem bekanntlich irgendwie die Hoffnung zu Hause ist. Und deswegen mag ich auch hoffnungsvoll enden. Es tut sich etwas, so ist jedenfalls meine Beobachtung. Haben Sie noch vor 2-3 Jahren ganz häufig auch beispielsweise mit Politikern in Berlin geredet, dann haben die gesagt, oh Gott, Journalisten sind wahnsinnig empfindlich, man darf sie überhaupt nicht kritisieren, Der Presserechtsanwalt Christian Scherz hat mal den schönen Satz gesagt, Chefredakteure sind wie Chefärzte, völlig unfähig, irgendwelche Fehler einzugestehen. Ich glaube, dass das nicht mehr länger so ist. Es gibt eine größere Bereitschaft, glücklicherweise in meinem eigenen Berufsstand, über das nachzudenken, was wir gut machen, aber auch zu sehen, was wir nicht gut machen. Zuzuhören, was berechtigte Kritik an unserer Arbeit ist, und uns gleichzeitig auch zu wehren gegen all die Unverschämtheiten, ich will ja heute Morgen nicht über die Lügenpresse reden, die wir gleichzeitig aushalten müssen. Sie haben es gesagt, ich bin mal politischer Journalist des Jahres 2014 gewesen, ein großartiger Spiegelkollege von mir, Markus Feldenkirchen, ist es jetzt im vergangenen Jahr geworden für seine Spiegelreportage über Martin Schulz. Und bei der Preisverleihung hat er Folgendes gesagt. Ich frage mich, wo tragen wir mit übertrieben scharfen Urteilen, mit Häme und Aggression in Artikeln auf Twitter, im Fernsehen, selbst zu jener Wirtshausschlägerei-Stimmung bei, die immer mehr Teil unserer politischen Debatte wird. Und Feldenkirchen weiter, es ist doch wie beim Kochen, wenn immer schneller zubereitet wird, die Zutaten immer weniger geprüft, dafür aber alles immer schärfer gewürzt wird. Dann wundert es nicht, dass das Ergebnis zu einem gewissen Unwohlsein führt. Recht hat er. Alles im Journalismus hat sich durch das Internet verändert. Alles, was den Kern von gutem Journalismus ausmacht, hat sich nicht verändert. Wie guter Journalismus aussieht, wissen wir alle hier schon lange. Ich glaube, man muss ihn einfach nur machen. Für die Frage, wie Journalismus in hektischer und misstrauischer Zeit aussieht, ist das jedenfalls meine Antwort. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, freue mich auf die Diskussion und bitte Sie vor allem, es mir nicht allzu einfach zu machen. Vielen Dank.